über etwas reden, das hat mich einfach beschäftigt. Und ich denke dann, als ich so darüber nachgedacht habe, oh, das weiß doch jeder. Aber ich weiß in meinem eigenen Leben, dass wir das zwar wissen, aber manchmal nicht tun. Und Wissen allein reicht nicht. Wissen allein hilft uns noch nicht weiter. Und deswegen habe ich gedacht, das möchte ich gerne ansprechen, darüber möchte ich reden. Und ich möchte dir Hilfestellung geben, dass du in deinem Alltag gut über die Runden kommst. Ich habe das Ganze genannt, wie man in einer schmutzigen Welt sauber bleiben kann. Wie man in einer schmutzigen Welt sauber bleiben kann. Ich bin inspiriert worden, als ich in Polen war. Da war ich ja vor dem Kinderferienspaß, habe dort eine Woche im Slot Art Festival verbracht. Und dort war der Hauptredner, der dort gesprochen hat, hat über dieses Thema geredet. How to stay clean in a dirty world. Wie man in einer schmutzigen Welt sauber bleibt. Und ich habe gemerkt, wie er so darüber geredet hat, dass es etwas ist, dass wir Frommen, wir Menschen, die Jesus nachfolgen, immer wieder wie ermutigend hören müssen. Auf der einen Seite, es gibt eine Welt um uns herum, die ist schmutzig. Das ist nicht deswegen so, weil wir auf einige Menschen mit dem Finger zeigen wollen und ihnen sagen können, bäh, sondern weil die Bibel sagt, dass die Welt, um es mit einem Luther-Text zu sagen, im Argen liegt. Oder es anders auszudrücken, kaputt ist. Einfach kaputt, nicht heil. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, dass auf dieser Welt Menschen leben, die von Geburt an einen Mangel haben an Beziehung zu Gott. Und deswegen Beziehungen aufbauen zu allen möglichen anderen Dingen, wo sie sich Hoffnung und Hilfe und Halt versprechen. Und Gott ist die einzige Quelle des Lebens. Das wissen wir aus der Bibel. Das hat er so gesagt und darum ist es auch wahr. Darum können wir das so nehmen. Und wenn wir irgendeine andere Quelle anzapfen, dann ist diese Quelle tendenziell nicht hilfreich und nicht gesund. Und etwas, das auch ganz wichtig ist, ist, dass kaputte Menschen kaputte Kulturen entwickeln. Und diese kaputten Kulturen, die kaputte Menschen entwickeln, in denen leben wir. Und das hat unseren Einfluss auch auf uns. Eine ganze Menge Menschen Dinge machen, nicht deswegen, weil sie überzeugt davon sind, dass diese Dinge gut sind, sondern weil alle sie machen. Und weil man doch nicht Außenseiter sein will. Weil man nicht ausgegrenzt werden möchte, dann macht man das auch. Die gleichen Hosen anziehen, die gerade in sind, obwohl du eigentlich denkst, das ist ja nicht komisch, oder? Oder irgendwelche Schuhe zu kaufen, nur weil die in sind, weil alle sie tragen, du auch in bist, aber völlig unbequem, absolut fast unlaufbar. Aber wir müssen sie haben, weil alle sie haben. Ich hab mal entdeckt, habe das mitbekommen, gelesen auch, dass die wenigsten Menschen, die letztendlich Raucher werden, die machen das nicht deswegen, weil Zigaretten so lässig schmecken, sondern weil die Kollegen rauchen, oder? Hockst dort und hast nichts in der Hand, fühlst dich irgendwie komisch und dann rauchst du auch. Das war mein Einstieg ins Rauchen damals. Kollegen geraucht, ja, sieht doch cool aus, oder? Bin Gott sei Dank schnell wieder rausgekommen, ist gesünder, finde ich. Persönlich. Aber manchmal kommen wir in diese Dinge hinein, nicht weil wir das wollen und suchen, sondern was soll ich um uns herum machen? Also tun wir es auch. Ich habe was gelesen, oder irgendwo, da stand es, dass viele junge Menschen, die dazu hineinwachsen, Geschlechtsverkehr zu haben mit 14, 15, 16, die machen das nicht deswegen, weil ihre Hormone fast nicht zurückzuhalten sind, sondern weil es von ihnen erwartet wird. Die Kolleginnen vielleicht sagen, Ude, wie war's? Was? War noch gar nichts? Ja, wolltest du als alte, verkrumpelte Jungfrau sterben? Und dann irgendwann wird dieser Druck so groß. Und du musst. Willst du nicht gar nicht, aber musst halt. Vielleicht rede ich hier von Dingen, die du auch kennst. Dann macht es dir vielleicht etwas mehr Sinn, wenn ich sage, dass kaputte Menschen kaputte Kulturen schaffen. oder daraus entstehen. Und diese kaputten Kulturen, die nehmen Einfluss auf uns. Und das hat zur Folge, dass wir manchmal schmutzig werden in dieser Welt, in der wir doch eigentlich ein heiliges und sauberes Leben führen möchten. Wir machen Fehler. Wir sind tendenziell dazu ausgerichtet, Fehler zu machen. Die Bibel nennt das Fleisch. Darum soll die Sünde in eurem sterblichen Leib nicht herrschen, schreibt Paulus in Römer 6, Vers 12, so dass ihr seinen Begierden keinen Gehorsam mehr leistet. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die tot waren, aber nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen können, weil er ja nicht mehr unter dem Gesetz steht, sondern unter der Gnade. Das schreibt er in Kapitel 6. Jetzt lesen wir mal Kapitel 7. So finde ich nun folgendes Gesetz. Ich will zwar das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. Denn in meinem Inneren habe ich Gefallen an Gottes Gesetz, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich im Gesetz der Sünde gefangen hält, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, aber mit dem Tun dem Gesetz der Sünde. Kennt ihr das auch? Seine Frage. Kennt ihr das auch? Ihr wisst, ihr seid gerecht gesprochen, Jesus ist für eure Schuld gestorben, reingewaschen, und gleicht, und der Heilige Geist lebt in uns, wir sind ausgerüstet, diese Kraft ist da, dieses Überwinden der Sünde gegenüber Nein zu sagen. Und Sünde, was Sünde ist, wird in der Bibel definiert. Ich denke, wenn du es ganz kompakt haben möchtest, 10 Gebote, dort steht's. Das ist ein interessanter, hilfreicher Maßstab, knapp zusammengefasst oder etwas weiter gefächert, andere Menschen lieben und Gott. Und wo das nicht stattfindet, da verfehlen wir unser Ziel. Kennst du das auch? Du möchtest gerne das Gute leben und das kommt das Schlechte heraus. Es geht nicht so, sei ich schon wieder. Da willst du vielleicht diese eine Sache nicht mehr tun und schon wieder ist es geschehen. Oder diese eine Verhaltensweise nicht an den Tag legen, paff, schon wieder. Vielleicht geprägt von Jähzorn, der manchmal sich richtig explodierend entfaltet in deinem Leben und du willst es nicht, kämpfst dagegen an und es geht nicht. Paff, schon wieder da, die Umstände waren einfach zu schlimm und schon bist du wieder drin gewesen. Und dann dieses frustrierende Gefühl danach, wenn es wieder geschehen ist, hat doch alles keinen Wert. Und dann, wo ist denn Gott überhaupt da drin? Wo ist denn seine Hilfe und seine Kraft? Kennt ihr das? Rede ich von böhmischen Dörfern? Oder ist das Alltag? Ist Alltag, hä? Ich habe eine normale Gemeinde. Bin ich Schweizer? Bitte? Bin ich Schweizer? Nicht, gell, oder? Oder doch? Von dem, wie ich rede, kann man davon ausgehen, nee, da kann kein Schweizer sein, oder? Er redet ja so komisch. Pass habe ich auch noch keinen Schweizerisch, ich bin keiner. Ich werde auch nie ein richtiger Schweizer sein, auch wenn ich den Pass bekomme. Könnt ihr das verstehen? Weil ich werde nie so reden wie ihr. Das geht echt nicht. Ich habe es mal versucht, habe es nicht geschafft. Okay, das ist ein hilfreiches Beispiel von dem, was ich hier illustrieren möchte. Wenn du in das Reich Gottes kommst und Jesus dich annimmt als Schweizer, dir der Pass gibt, dann hört man doch immer noch, dass du keiner bist. Oder wenn dir Jesus den Pass des Himmels gibt, um dieses Bild zu brauchen, Bürgerin, Bürger des Himmels, hier, und du zu reden beginnst, hören alle, oh, hat zwar der Pass, aber da braucht es noch einiges, bis der so richtig himmlisch ist. Habt ihr das Beispiel einordnen können? In unserem Leben hört man manchmal den Dialekt unseres alten Lebens heraus. Und es ist relativ frustrierend, wenn das geschieht. Und ich kann mich an eine Begebenheit in meinem Leben erinnern, vor einigen Jahren. Ich weiß noch, ich hatte dort eine Phase, dort habe ich gegen ein Verhaltensmuster in meinem Leben gekämpft. Richtig fest gekämpft. Weil ich dachte, das darf nicht sein. Und ich habe mich dagegen gestellt, wann immer ich konnte, und es ging immer wieder schief. Immer wieder. Eben. Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen des Guten schaffe ich nicht. Und ich weiß noch, wie ich dort einmal ganz frustriert am Morgen unter der Dusche stand. Über mein Leben und diesen Kampf, der so mies läuft. Und ich gedacht habe, das hat doch alles keinen Wert. Und wie dort Gott zu mir geredet hat, unter der Dusche. Also er war nicht unter der Dusche gestanden, aber ich habe ihn richtig gehend gespürt. Und er sagte mir dort, Matthias, du gehst das Ganze falsch an. Diese Sache wird so wichtig, die ist ja schon fast Gott. Diese Sache aus deinem Leben kriegen, das ist so wichtig, wo bin denn ich da? Du hast etwas falsch aufgegleist in der ganzen Geschichte. Und dann hat er mir einige Dinge deutlich gemacht, die würde ich gerne mit euch teilen. Wenn ich in dieser Welt stehe, dann werde ich manchmal schmutzig. Und wir machen dort, ich glaube, das geht vielen von uns so. Ich denke, wenn ich jetzt darüber rede, merkst du, oh ja, kenne ich auch. Drei Fehler, die wir in unserem Ringen gegen schlechte Dinge oft machen. Drei Fehler. Erster Fehler. Wir versuchen, das Ding zu kontrollieren, um heilig und gut zu sein. Was auch immer für Ding kannst du einsetzen, was auch immer deine Herausforderung ist. Egal was, du weißt es. Das, was du nicht mehr willst und doch ist es da, immer wieder kommt's hoch. Und du kämpfst dagegen, weil du es kontrollieren willst, dass es nicht mehr regiert, damit du gut bist. Und du liest ja auch solche Dinge in der Bibel, wo es heißt, Gott ist heilig, sollen wir auch heilig sein. Das motiviert uns. Und das wollen wir auch. Aber gleichzeitig frustriert es uns, weil wir diesen Feind nicht unter Kontrolle bekommen. Das, was dort geschieht ist, wenn wir das tun, das tönt gut. Und bei aller Liebe, bleibt dran, diesen Kampf zu kämpfen. Ich sage nicht, gib den Kampf auf, oder? Aber wenn das Kontrollieren dieser Sache so wichtig ist, weil wir gut dastehen wollen, dann wird diese Sache das Zentrum unseres Lebens. Hast du das verstanden? Alles dreht sich nur noch um das. Dass das nicht mehr geschieht, dass das aus deinem Leben kommt, dass das seine Kontrolle verliert und das wird Gott. Du dienst diesem Das, indem dieses Das rauskommt aus deinem Leben. Und Gott ist irgendwie nur noch der Gehilfe, dass das Das wegkommt. Und das ist der erste große Fehler. So schleicht sich dieses Das in unser Leben hinein und wird Herr. Obwohl wir doch eigentlich möchten, dass ein anderer Herr ist und nicht das Das. Das Das tönt gut, hä? Zweiter Fehler. Wenn wir gegen das Das nicht gewinnen, dann geben wir irgendwann einmal auf. Weil irgendwas in uns aber dieses Das liebt, sonst würden wir es nicht tun. Irgendwas braucht dieses Das. Oder wenn der Jähzorn manchmal in dir herauskommt, dann ist ja irgendwo ein Grund dafür da. Und als Folge davon dienen wir dem Das und leben drin und lassen und ernähren uns davon. Ist eben halt so, was soll's? Wir geben uns wie hinein. Hat ja keine, ich hab ja verloren, geht ja nicht. Das stärker, also. Wir kapitulieren und dienen dem Das. Zweiter Fehler. Und der dritte Fehler ist, das dünkt mich das Schlimmste, wir laufen weg von Gott. Wir laufen weg, vielleicht sogar noch etwas weiter gefächert, wie es hier steht, wir laufen von uns selber weg und von Gott. Weil wir denken, wir qualifizieren nicht mehr. Wir sind ja nicht heilig, oder? Wir haben ja dieses Versagen in unserem Leben. Darum haben wir das Gefühl in uns, wir qualifizieren nicht mehr, wir sind nicht mehr gut genug. Wir sind schlecht, schmutzig, dreckig. Also gibt's nur noch eins. Weg von Gott. Möglichst weit weg, dann muss ich mich nicht schämen und er muss mich nicht hassen. Und so leben wir ein Leben vielleicht noch fromm angestrichen, äußerlich gesehen, aber innerlich geht nicht mehr viel. Wir geben die Anbetung auf, hatte kein Wert, klappt doch gar nicht. Wir geben diese Zeiten auf, in denen wir uns von Gott nähren und von seinem Wort, das geschrieben steht. Wir geben die Gemeinschaft mit Menschen, die uns gut tun würden, auf, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir uns unwürdig fühlen und weil wir auch nicht möchten, dass andere drauf zu sprechen kommen, weil es so weh tut. Also lassen wir uns einfach treiben. Kennt ihr das? Ich glaube schon, hä? Ich rede von Dingen, die ihr kennt, oder? Es sind drei Dinge. Wenn die geschehen, unterm Strich liegen wir auf dem Boden. Und es geht in unserem Leben nicht mehr viel. Das ist schade. Muss nicht so sein. Was sollten wir tun, wenn wir in den Schmutz geraten? Sage ich euch mal, was Gott mir dort unter der Dusche gesagt hat. Matthias, wenn diese Dinge geschehen, wenn dieses Ding kommt, dann komm zu mir. Ich möchte, dass du zu mir kommst und nicht gegen das Ding kämpfst, weil ich bin der Überwinder. In meiner Gegenwart wirst du Stärke tanken. Und aus dieser Stärke heraus wird dieses Ding seine Macht verlieren. Nebenbei. Das Nebenbei war wichtig. Nebenbei. Dort gehören zwei Dinge dazu. Bring die mal. Das erste. Wenn du in den Schmutz geraten bist, gib ihn zu und steh dazu. Vor einiger Zeit hat im Umfeld von einigen meinen Freunden in dieser Welt jemand einen großen Mist gebaut. Wirklich einen gewaltig großen Mist. Und als das dann bekannt wurde, als man das gesehen hat, gemerkt hat, dann hat man mit dieser Person auch gesprochen. Und diese Person gab zur Antwort, das habe ich gar nicht gewollt. Und als mein guter Bekannter dann einige Zeit später mit mir über diesen Umstand geredet hat, dann sagte er mir, weißt du, mir ist wichtig für diese Person, dass sie Verantwortung übernimmt für das, was sie tut. Und nicht sagt, ich wollte das nicht, sondern sie hat es ja getan. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, unsere Gesellschaft, in der wir leben, entschuldigt heute Täter. Wir leben in einem gewaltigen Täterentschuldigungsklima und die Opfer müssen sich erst noch manchmal entschuldigen, dass sie gerade da waren. Es sind die Eltern gewesen, der Umstand, das schlechte Wetter, irgendwas. Was aber häufig nicht mehr geschieht, ist, dass das Schuld ist. Und ich habe sie getan, ich bin verantwortlich. Dazu stehen heißt, ja, das bin ich. Ich, frommer Mensch, mach so einen Mist. Das ist der erste Schritt zum Sieg. Wenn wir gegen dieses Ding kämpfen, dann ist es eigentlich Scham in uns, die das nicht mehr will, weil wir gut dastehen wollen. Könnt ihr das verstehen? Sei nicht stolz, eigentlich. Der kann extrem fromm daherkommen. Heiligkeitskampf. Dabei geht es nur darum, ich will gut dastehen. Was Gott will ist, dass wir vor ihm stehen und sagen, ich bin echt schlecht. Und ich bin's. Nicht die Umstände, nicht mein Elternhaus, nicht mein Chef, nicht mein Ehepartner, ich. Zugeben und dazu stehen. Und zwar bei Gott. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Abgeben. Und das heißt im Wesentlichen, Gott, ich brauche Hilfe. Ich brauche hier drin Hilfe. Ich kann das nicht allein. Was mir Gott dort unter der Dusche gesagt hat, ist, Matthias, komm zu mir und gib mir das. Weil ich möchte dich in meiner Nähe haben. Ich möchte dich nicht in diesem Kampf haben, sondern in meiner Nähe. Und aus meiner Nähe werden die Dinge anders. Das ist interessant, das habe ich dann auch erlebt. Ich habe dann mal Zeiten gehabt, dort sind solche Dinge wochenlang nicht geschehen und ich habe es gar nicht gemerkt. Und dann irgendwann stelle ich fest, wow, das manifestiert sich ja gar nicht in meinem Leben. So interessant, so lässig. Warum? Gott kümmert sich darum. weil ich war in seiner Gegenwart. Habt ihr das verstanden? Wenn wir fromm unterwegs sind, dann ist eine der Gefahren, dass wir diese ersten drei Dinge tun oder diesen Kampf gegen die Sünde selber kämpfen. Und es ist wichtig, ich sage hier nicht, easy, lass dich doch einfach treiben, Gott liebt dich. Okay? Das ist nicht meine Botschaft. Meine Botschaft ist die, wenn du es mit eigener Kraft beseitigen willst, wird es nicht gehen. Wenn du aber die Gegenwart Gottes suchst, wenn du ihn anbetest, wenn du ihn an dich heranlässt, dann wird daraus Kraft entstehen und Überwindung passieren. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir zu Gott gehen, dann geschieht etwas ganz Interessantes. Ich habe das genannt, die lösende Macht der höheren Instanz. Die lösende Macht der höheren Instanz. Und da möchte ich mal ganz schnell einen Text vorlesen. Der steht im Alten Testament, 4. Mose 30, Vers 4 bis 6. Und ich denke, dieser Text, der zeigt uns ein ganz interessantes geistliches Prinzip. Manche Dinge, die im Alten Testament stehen, sind aktueller, denn, als wie wir manchmal denken. 4. Mose 30, Vers 4 bis 6. Ich lese mal vor. Wenn jemand, ab Vers 3, wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut und einen Eid schwört, dass er sich etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gekommen ist. Wenn eine Frau, man muss wissen, das ist wichtig, als diese Texte gesagt wurden, waren die Frauen unter dem Haupt des Vaters, bis sie heirateten, und anschließend hatte der Ehemann die Hauptverantwortung. Den Schutz, das ist nicht, ich bin der Chef und du machst's, sondern das Dach. Covering, sagen die Engländer, das tönt viel besser. Covering, nicht Boss, Covering. Wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde tut und sich etwas verpflichtet, solange sie im Hause ihres Vaters und ledig ist und ihr Vater hört von ihrem Gelübde und ihrer Verpflichtung, die sie auf sich genommen hat, und er schweigt dazu, so gelten alle ihre Gelübde und jede Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, soll sie auch gelten, soll sie auch tun. Wenn aber ihr Vater ihr es verwehrt, an dem Tag, da er es hört, so gilt das Gelübde und die Verpflichtung nicht, die sie sich auferlegt hat. Und der Herr wird ihr gnädig sein, weil ihr Vater es ihr verwehrt hat. Das Gleiche kommt dann auch über die Ehefrau. Jetzt kommt der Clou. Das Prinzip dahinter. Es ist das Prinzip der höheren Gewalt. In unserem Leben, wenn wir Dinge tun oder Dinge nicht tun, weil wir sie nicht können, weil wir vielleicht gebunden sind und diese Dinge uns wie leben und wir dagegen kämpfen und das nicht schaffen, dann werden wir daran zerbrechen. Wenn wir aber damit zu Gott gehen, dann gehen wir zur höheren Instanz. Der Teufel will, dass wir von Gott weggehen, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir nicht heilig sind und denken, dass Gott uns nicht mehr lieb hat, weil wir seine Gebote gebrochen haben, seich gemacht haben, will er, dass wir weggehen. Gott möchte aber, dass wir kommen mit folgendem Gedanken. Wenn du mir erzählst, wo du dich hineinbegeben hast, wenn du mir erzählst, wo du gefangen bist, dann habe ich das Recht und die Vollmacht, diese Verpflichtung zu lösen. Hast du das verstanden? Das ist einzigartig bei Gott. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zu Gott gehen mit unseren Kämpfen oder mit diesen Dingen. Dass wir zu Gott gehen, sie ihm bekennen und sie ihm anvertrauen. Häufig hapert es mit dem Bekennen, weil wir oft nicht dazu stehen, dass wir das gemacht haben. Lass uns mal ehrlich darüber nachdenken. Dinge, die in unserem Leben geschehen sind, ist es nicht häufig so, dass wir Umstände schuldig machen für das, was geschehen ist? Ich habe das ja gar nicht gewollt, aber... Und es ist etwas ganz Wichtiges, was Gott von uns möchte, ist, dass wir zu ihm kommen und sagen, Gott, ich habe es getan. Ich habe es getan. Und weißt du was? In mir drin steckt noch Potenzial zu mehr. Ich merk's, ich kenne mich ja. Und du kennst mich ja noch besser. Ich bin so. Bitte hilf mir. Das ist der Clou, das ist der Schlüssel zum Durchbruch. In der Nähe von Gott. Die lösende Macht der höheren Instanz. Das Zweite, da drin, wir brauchen Partner, denen wir uns anvertrauen können. Wir brauchen Partner, denen wir uns anvertrauen können. Wir sind nicht dazu bestimmt, alleine unseren Weg zu leben auf diesem Gebiet und auf anderen auch. Jakobus 5, Vers 16. Ich sage das mal, was dort steht. Einer bekenne dem anderen, also so bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ich wiederhole es noch einmal. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Und dann kommt eine Verheißung, damit ihr gesund werdet. Das ist ja manchmal so ein Text, den man vorliest, wenn Leute krank sind, dann lesen wir das und dann kommt noch das Öl da und die Ältesten und so noch davor und so und dann packen wir Öl aus und Salben und so. Aber was dort bei Jakobus auch gesagt wird, hier so ist, bekennt einander eure Sünden. Und damit in Verbindung ist Heilung versprochen. Und zwar nicht nur, wenn Heilung in der Bibel genannt wird, dann nicht nur, dass Miss Bobo weggeht, sondern meine ganze Existenz gesund wird. Sich gut entwickelt. Das hat etwas mit dem Bekenntnis von Sünde zu tun. Dass ich mit anderen darüber rede. Es gibt ein Sprichwort, das könnte man auf Deutsch so übersetzen. Wenn du über die Sache nicht redest, wird die Sache über dich reden. Und dann, gute Nacht. Kennt ihr das? Es ist wichtig, Dinge ans Licht zu bringen. Das entmachtet sie. Was uns der Teufel gerne sagt, ist, Palz für dich, komm schon selber klar damit. Der Heilige Geist sagt, teile es mit, weil dann bist du damit nicht mehr allein. Es wird die Macht gebrochen. Da kommt natürlich etwas in uns, das sagt, hö, aber dann, was denken dann die anderen? Wenn die das hören, das ist Stolz eigentlich. Und Angst, dass man dann benutzt wird. Und es ist auch etwas Wichtiges, das möchte ich hier deutlich sagen, wenn Leute zu uns kommen und uns ihre Sünden bekennen, dann haben wir ihr Herz in der Hand. Und was macht man mit einem Herz, das man in der Hand hat? Was denkt ihr? Zerbrechen? Hä? Schützen, oder? Würdet ihr das auch so sehen? Es ist etwas ganz Heiliges, wenn Leute uns ihre Mängel und ihre Fehler, ihre Sünden bekennen. Sie machen es deswegen, weil Gott dazu Mut macht, damit Freiheit kommt. Und unsere Aufgabe ist, in Liebe diese Sünden zuzudecken. Darüber redet die Bibel. In Liebe unsere Sünden zuzudecken. Wir brauchen Partner, denen wir uns anvertrauen können. Das ist einer der Gründe, warum dass wir unter anderem diese Sache mit den Treffs haben. Leute, die näher an uns dran sind. Eine Möglichkeit, dass wir mit diesen Menschen eine Beziehung aufbauen können und uns auch anvertrauen können. Logischerweise geht das nicht immer gerade von jetzt auf nachher. Manchmal stimmt die Chemie nicht. Da gibt es manche andere Möglichkeiten, wo die Chemie dann stimmt. Wir haben eine ganze Menge davon. Wichtig ist, dass wir nicht allein bleiben in diesem Kampf. Sonst kommst du schnell wieder in dieses Fahrwasser dieser drei Fehler hinein. Und das wäre schade. Einander die Sünde bekennen. Ich möchte mit einer Geschichte aufhören, die ich gehört habe von einem Menschen, der dort in Polen eben diese Predigten gehabt hat. Er hat aus seinem eigenen Leben erzählt. Und er hat erzählt, dass er hat eine Tochter. Und sie lebten einmal irgendwo in einem Hochhaus in Asien irgendwo. Und diese Tochter, die war damals vielleicht 12 und sie hat Engel gesammelt. Wisst ihr so diese Engelsfiguren? Es hat ihr einfach gefallen, Engel. Oh, Engel. Irgendwann einen Engel gesehen, gekauft. Riesengroße Engelsammlung. Und sie hatten so diese Gewohnheit, dass sie manchmal so miteinander gekämpft haben, so zum Spaß, und einander gejagt und alles und Blödsinn gemacht. Und einmal, sie hatte einen ganz speziellen Engel, ihren Lieblingsengel. Den hat sie wirklich geliebt. Und eines Tages, als sie so Blödsinn gemacht haben, da ist dem Vater dieses Malheur geschehen, dass er beim Auswerfen seiner Hände das Regal erwischt hat mit dem Porzellanengel drauf. Und der Porzellanengel flog durch die Gegend und es ist das geschehen, was ihr euch alle schon denkt. Auf den Boden aufgeschlagen, kaputt gegangen, in 1000 Teile. Seine Tochter war völlig am Boden zerstört. Sagte ihm, du hast ihn umgebracht. Und er sagte zu ihr, Liebling, ich bring's wieder in Ordnung, ich kaufe dir einen neuen, Vater, deine Kreditkarte. Und sie sagte, nein, ich will den, mach ihn wieder ganz. Und er sagte ihr, aber Schatzi, das kann ich nicht, das ist kaputt, ich kann das schon wieder zusammenkleben. Dann musst du das Ganze aber aus der Perspektive von Picasso sehen. Es wird nicht mehr gleich sein. Er hat sich dann hingesetzt, hat diese Figur zusammengeleimt. Es ging eine Dreiviertelstunde. Und dann hat er ihr dieses Ding übergeben. Und er sagte ihr, Schatzi, es ist einfach nicht mehr ganz. Und dann sagte sie ihm etwas ganz Wichtiges. Und das hat ihn berührt. Und als er das erzählt hat, hat mich das echt sehr, sehr, sehr nahe berührt. Sie sagte, es muss nicht perfekt sein, dass ich es lieben kann. Es muss nicht perfekt sein, dass ich es lieben kann. So ist Gott mit uns. Wir müssen für ihn nicht perfekt sein, dass er uns lieben kann. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Er hat sich entschieden, dich zu lieben und mich. Und nicht erst dann, wenn alles perfekt ist, ist seine Liebe für uns da. Was er aber möchte, ist, dass wir zu ihm laufen. Und deswegen lass dich nicht von diesen Gedanken regieren, weil ich denke, sie sind in manchen von euch da. Du musst gut sein, du musst perfekt sein, du musst das Ding im Griff haben, und wenn nicht, dann ist Gott nicht mit dir unterwegs. Lass dir diese Lüge nicht aufbinden, sondern geh in die Gegenwart von Gott. Stell dich seiner Herrlichkeit. Und aus seiner Herrlichkeit heraus werden die Dinge verändert. Nicht, weil wir uns anstrengen, weil wir so hart kämpfen, sondern weil er die Überwindung schenkt. Weil er liebt es, seine Kinder zu heiligen. Und er liebt es, wenn sie diese Heiligkeit wünschen. Unterschied.